BR Heimat. Habe die Ehre.
Und dazu sagt Hermine Kaiser herzlich Grüß Gott. Um Kaiser und Könige geht's heute in unserem Ratsch. Ein historisches Thema, zu dem wir über 200 Jahre zurückgehen müssen. Sie erinnern sich sicher noch aus dem Geschichtsunterricht an den Wiener Kongress. Aber was der Wiener Kongress bedeutet, da habe ich gestern nicht nur zurückgeblättert, sondern ein faszinierendes Buch lesen dürfen, das ich heute vorstellen wird. Es geht um Liebe und Macht hinter den Kulissen des Wiener Kongresses. Die Autorin, mit der werde ich gleich ratschen, das ist Katrin Unterreiner. Die hat uns schon einiges über das Hause Habsburg erzählt. Jetzt gehen wir aber nochmal zurück, um das geschichtlich einzuordnen. In das Jahr 1815, da hat der Wiener Kongress stattgefunden und in Europa haben zuvor noch Kaiser und Könige geherrscht. Napoleon ist von Anfang des Jahrhunderts aus von Sieg zu Sieg durch Europa gezogen, aber 1812 hat sich dann abgezeichnet, dass es eine Niederlage geben wird. Der Russlandfeldzug ist gescheitert, die Völkerschlacht bei Leipzig und schließlich Waterloo, das war dann sprichwörtlich, waren seine Niederlage. Und dann ist was ganz Großartiges passiert. Es war Zeit, Europa neu zu ordnen. Und das hat damals bedeutet, dass es die Herrscher unter sich neu aufgeteilt haben. Und deshalb hat Kaiser Franz Josef im Herbst 1814 die gekrönten Häupter nach Wien eingeladen zum Wiener Kongress. Und da waren nicht nur die herrschenden Herren wie Zar Alexander oder der österreichische Außenminister Clemens Fürst Metternich erschienen, sondern zahlreiche Frauen waren auch eingeladen. Und darüber unterhalten wir uns heute bei unserem Ratsch. Es geht um Liebe, um Macht, um Intrigen, um rauschende Feste und um diese 9 Monate währenden legendären Wiener Kongress. Wahrscheinlich kennen Sie auch den Film Der Kongress tanzt mit Lillian Harvey. Und über das und vieles mehr unterhalte ich mich gleich mit der Autorin und Historikerin Katrin Unterreiner. Grüß Sie Gott nach Wien. Napoleon war bestimmt schuld. Napoleon war damals an allem schuld.
Genau.
Und Sie haben ein spannendes Buch geschrieben, und ich habe es ja eingangs schon gesagt, wir haben ja im Geschichtsunterricht alle Wiener Kongress gehört und mit halbem Ohr. Sie sind ja die Expertin. Und ich finde es ja so ein faszinierendes Kapitel europäischer Geschichte, was damals passiert ist. Das kann man simpel sagen, Kaiser Franz hat alle eingeladen, alle sind gekommen und haben Europa unter sich aufgeteilt und eingeteilt. Aber Sie können es uns besser erzählen.
Wie war das damals? Es ist ein spannendes Kapitel Geschichte und hatte so viele Auswirkungen. Es ist aber ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und ich muss gestehen, mich hat das schon lange interessiert. Nicht nur aus historischer Sicht oder die politisch so weitreichenden Entscheidungen, die damals getroffen wurden, sondern dieses Persönliche. Es war ein politisches Zusammentreffen, bei dem es um so viel ging. Also ganz Europa wurde neu geordnet, neu gestaltet. Mhm. Und es war aber so menschlich, das hat mich so fasziniert. Da ging es nicht um nüchterne, sachliche Politik, sondern da ging es um ganz viele Emotionen und das hat mich sehr fasziniert. Und deswegen habe ich mir das Thema ausgesucht und das war eine sehr spannende, schöne Arbeit.
Aber das merkt man heutzutage, wo wir uns dann teilweise auch über Bildschirme verständigen, wie viel anders es ist, wenn man sich gegenüber sitzt und miteinander redet. Und dadurch, dass ja gerade eben alle möglichen Kriege waren, dass sich die ja alle friedlich, und wer das alles war, erzählen Sie uns gleich, dass sie die eigentlich friedlich zusammengesetzt haben und gesagt haben, wie erhalten wir den Frieden, wie gestalten wir Europa neu? Das finde ich völlig faszinierend.
Das stimmt. Man darf nicht vergessen, Europa hatte 20 Jahre Krieg hinter sich. Es waren alle kriegsmüde. Und deswegen war dann eigentlich von allen Beteiligten wirklich der Wille da, jetzt zu einer Lösung zu kommen, wie man in Zukunft friedlich zusammenleben kann. Nicht nur in Europa, sondern das hat ja Entscheidungen für die ganze Welt gehabt. Aber so friedlich war es dann doch nicht.
Hinter den Kulissen ist es ziemlich zugegangen. Und hinter die Kulissen, schauen wir gleich. Es ist ja bewusst, dass Sie diesen Titel gewählt haben, Liebe und Macht hinter den Kulissen des Wiener Kongresses.
Ich muss gestehen, mich interessiert immer in erster Linie, welche Menschen haben da eigentlich eine Rolle gespielt, was für Charaktere sind da aufeinander getroffen und eben, wie hat es hinter den Kulissen ausgesehen? Was ist da so im Hintergrund gelaufen? Und das ist ja hochspannend, weil auch diese persönlichen Befindlichkeiten, Liebe, Eifersucht, Intrige, auch ganz starke negative Gefühle, Hass, das spielt natürlich eine große Rolle, wo Menschen zusammenkommen, ja. Wenn man zusammenkommt, kann man natürlich besser miteinander reden als fernmündlich, brieflich, wie auch immer es damals möglich war. Aber da kommen natürlich Menschen zusammen und ja, es hat sich nicht viel geändert. Da menschelt es dann.
Da menschelt es sehr. Heutzutage organisiert man sich ja viel besser. Stichwort Logistik. Wie hat denn das überhaupt funktioniert? Kaiser Franz hat gesagt, jetzt laden wir alle zusammen. Das war aber nicht nur seine Idee. Und dann war Wien überfüllt und man wusste ja gar nicht, erstens, wer alles kommt. Zweitens, war es kompliziert, alle einzuladen. Drittens, die Zusagen. Viertens, alle unterzubringen. Es war ja unglaublich und man konnte ja nicht absehen, wie lange das Ganze dauert. Da war ja Wien damals im Ausnahmezustand.
Das Lustige ist, das war überhaupt nicht so geplant. Kaiser Franz hat noch am Schlachtfeld seine Partner, also den Zar Alexander und den preußischen König, nach Wien eingeladen. Also sozusagen, dass sie sich zu dritt an den Tisch setzen und sagen, so, und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht, nachdem wir in der großen Völkerschlacht bei Leipzig Napoleon besiegt haben. Und dann hat sich da so eine Eigendynamik entwickelt, dass eigentlich alle gekrönten Häupter dabei sein wollten und mitreden wollten, einfach auch um Einfluss zu gewinnen, ihre Ländereien abzusichern, vielleicht ein bisschen zu vergrößern. Also es wollte jeder so seine Interessen vertreten und dadurch wurde es immer größer und ja, für die Beamten des Wiener Hofes eine immer größere Herausforderung, all diese gekrönten Häupter und Politiker und Delegationen und Sekretäre, die ganze Familie ist mitgekommen von allen, die alle unterzubringen, die alle zu bewirten. Also es hat dann plötzlich unglaubliche Dimensionen und Ausmaße angenommen und aus einem Treffen gemütlich zu dritt für ein paar Tage sind dann mehrere tausend Menschen und ein paar Monate geworden.
Wer war denn alles geladen und wer ist denn alles gekommen?
Also man muss dazu sagen, geladen, also eingeladen, vom Hof eingeladen waren mehr oder weniger die sogenannten Signatarmächte, also die großen, mächtigen Fürstentümer, Königreiche, also der Zar von Russland, der König von Preußen, von allen oder von vielen anderen Ländern natürlich auch. Es waren dann im Grunde genommen alle selber da. Viele haben auch Vertreter geschickt, wie der britische König, der kam nicht persönlich, aber sonst Schweden, all die Monarchien sind gekommen. Die waren auch eingeladen, aber es waren natürlich auch viele kleine Fürstentümer da, auch viele Abgesandte von Städten. Also es wollten alle Gemeinschaften sich da irgendwie auch positionieren, die waren nicht eingeladen. Also es sind viele auch auf eigene Kosten nach Wien gereist, um dabei zu sein. Weil
jeder wollte dabei sein.
Ja, Es war dann irgendwie klar, also da geht es um viel und da habe ich dann alle Entscheidungsträger auf einem Haufen sozusagen und deswegen sind dann plötzlich alle, ob eingeladen oder nicht, sind dann plötzlich alle nach Wien gekommen.
Das war ja sicher auch ein großes Sicherheitsthema, wenn fast alle gekrönten Häupter und alle Vertreter, wichtigen Vertreter von den Ländern beieinander waren. Also wie das organisiert werden konnte, ist mir immer noch ein Rätsel. Es ist ja wie eine Einladung im Privaten, wenn man 10 Leute einladet und 100 erscheinen. Und das überhaupt zu organisieren mit übernachten. Ich meine, sie haben auch einige Listen, was alles dort gegessen und getrunken wurde und wer wie untergebracht war und wie innerhalb von Familien oder Freunden, mit dem mag ich nicht in ein Palais sein und mit der schon. Und das war ja ein Riesenkuddelmuddel, das zu organisieren, war ja schon ein Meisterwerk.
Ja, man muss sagen, Kaiser Franz hat sich eigentlich gemütlich gemacht. Er hat zwar die Einladung ausgesprochen, aber seinem Oberst Hofmeister, dem Fürsten Trautmannsdorf, ist, glaube ich, der Schweiß ausgebrochen. er musste das nicht nur alles organisieren und auf alle Befindlichkeiten Rücksicht nehmen und auch auf die Kosten irgendwie achten. Und auch dafür sorgen, dass ja der Wiener Hof sich sich da glänzend repräsentieren und präsentieren kann. Aber wie Sie sagen, ja, also wie das Ganze zu organisieren ist, und das hat mich besonders fasziniert, wie man an die Sache herangegangen ist, wie man das gelöst hat. Eben vor allem auch so praktische Dinge. Wie kommen die Personen von A nach B, wenn da tausende Menschen sind? Also kann ja nicht jeder in seine private Kutsche steigen, da sind ja die Straßen verstopft und man kommt nicht weiter. Und da hat man schon im Vorfeld, man hat ja nicht so lange Zeit gehabt, also es waren ein paar Monate Vorlaufzeit und die wurde wirklich intensiv genutzt, und es zeigt sich, dass dieser Obersthofmeister Trautmannsdorf ein unglaublich ein Organisationstalent war, weil es ist ihm wirklich gelungen, in der kurzen Zeit das so toll vorzubereiten, dass das dann eigentlich alles wie am Schnürchen geklappt hat.
Heutzutage ist es sehr einfacher, man hat ja ganz andere Kommunikationsmöglichkeiten, und ich habe Ihrem Buch entnommen, dass der Verhandlungsort dann das Palais vom Außenminister Metternich war. Da haben ja genügend Leute reingepasst. Ich weiß ja gar nicht, Sie sagen sicher noch, wie viele Leute an dem runden Tisch dann gesessen sind, aber das Drumherum war ja das Gigantische.
Stimmt, und nachdem so viele Fürsten anwesend waren, also in der enge Kreis sozusagen derjenigen, die Entscheidungen wirklich getroffen haben, das waren ja 7 Personen, die dann schlussendlich am Tisch gesessen sind, aber es waren so viele Interessensgruppen, und das war ganz neu. Also das hat es bei so einem großen Friedenskongress vorher nie gegeben. Es ging nicht nur darum, dass die Vertreter der Länder anreisen, um jetzt sozusagen Grenzen neu zu definieren, sondern es waren eben auch viele Interessensgemeinschaften, zum Beispiel der Verband der Buchhändler, die gekommen sind. Da waren so Themen wie, die auch ganz aktuell sind, wie Copyright und solche Sachen. Das wurde damals das erste Mal diskutiert. Also es haben sich auch Interessensgemeinschaften gefunden, und das konnte man natürlich nicht in einer großen Runde besprechen. Und deswegen hat man von Anfang an beschlossen, lauter Untergruppen zu machen. Also es war auch sehr gut organisiert. Also für das Thema sitzen die Leute zusammen dort und die Leute dort. Und im Palais des Fürsten Metternich, der Staatskanzlei, wo eben heute der Bundeskanzler untergebracht ist, also vis-à-vis der Hofburg in Wien. Dort haben dann nur die großen Runden der Signatarmächte stattgefunden, und sonst hat man sich sozusagen in den angemieteten Appartements und Wohnungen und Palais getroffen, in diesen Untergruppen, jede Gruppe war für so ein Thema zuständig, und so hat man das ganz gut organisiert.
Fantastisch. Aber Sie haben ja auch geschrieben, das sollte ja kein Diktatfrieden sein, weil eigentlich war das ja noch gar keine Friedenszeit, sondern das war Napoleons Niederlage gewesen, was ja nicht gleich sprichwörtlich der Frieden ist. Und es sollte eine Einigung erzielt werden, dass die Einigung, dass das Gleichgewicht Europas und damit der Frieden garantiert ist.
Genau, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, und das ist auch das Aktuelle, denke ich. Das ist nicht nur ein Kongress oder ein Zusammenkommen in der Vergangenheit, wo es um Feste und Befindlichkeiten geht, sondern mich hat auch interessiert, warum war dieser Wiener Kongress so erfolgreich, im Sinn von, warum hat er wirklich für eine so lange Friedenszeit, es hat ja dann 100 Jahre keinen großen Krieg mehr gegeben, was sind die Einflüsse, die das ermöglicht haben? Und an erster Stelle steht, dass man auch Frankreich, das besiegte Frankreich, mit an den Verhandlungstisch gesetzt hat. Das war die Idee Metternichs. Da waren die anderen, der Zar und der König von Preußen, gar nicht glücklich am Anfang. Entschuldigung, jetzt haben wir endlich den Napoleon besiegt und Frankreich als mächtiges Land sozusagen geschwächt. Wieso sollen wir die jetzt an den Verhandlungstisch holen und mit Frankreich auf Augenhöhe da einen Frieden verhandeln? Und der Metternich, und da zeigt sich seine Klugheit, sein Gespür und sein Weitblick, hat gesagt, nein, das ist das Wichtige. Wir müssen auch die besiegten Franzosen an den Tisch holen, weil es ist ein großes Land, es ist ein wichtiges Land, und ohne Frankreich werden wir keinen stabilen Frieden zusammenbringen. Und das ist das, was wir wollen im Endeffekt. Und das haben dann auch alle eingesehen, und deswegen war Frankreich, und das war ganz entscheidend. Also da kann man auch was lernen. Man muss auch die besiegten Mächte auf Augenhöhe mit an den Tisch bringen, um einen Frieden zu schaffen, der dann Bestand haben soll.
Das ist ein ganz wichtiger Satz von Ihnen. Das ist ja sehr vorausschauend und fortschrittlich und auch sehr demokratisch, wie das da stattgefunden hat, obwohl es ja noch viele Monarchien waren. Wie war denn der Zustand damals nach Napoleons Niederlage? Er hat sich ja selbst zum Kaiser gekrönt, und obwohl er gegen die Monarchie war. Wie war dann nach seiner Niederlage überhaupt die Staatsform in Frankreich? War das dann noch eine Monarchie?
Sie sind wieder zur alten Monarchie zurückgekehrt. Also er hat sich
zu
ja
den
zum
Bourbonen.
Kaiser, genau, er hat sich ja zum Kaiser der Franzosen selbst gekrönt. Das war dann ein Kaisertum, und nach seiner ist man zum Königtum mehr oder weniger zurückgekehrt, hat die Bourbonen wieder zurückgeholt, hat die da wieder installiert. Aber der mächtige Mann war Fürst Talleyrand, der eben die Verhandlungen geführt hat, Außenminister und mächtiger Staatsmann in ganz Europa damals bekannt. Das war seine Persönlichkeit, der dann sozusagen die Interessen Frankreichs in Wien vertreten hat.
Und was man auch vergisst, wenn man so ein bisschen Historienfilme anschaut und so Napoleon und Josephine und die ganzen Geschichten drumherum, die aktuelle Ehefrau von Napoleon war ja zur Zeit seiner Niederlage, wo er dann auf St. Helena war, war ja Marie-Louise, das war ja eine Habsburgerin, und die war auch beim Wiener Kongress.
Ja, Marie-Louise, eine österreichische Erzherzogin, die Napoleon geheiratet hat, 1810, natürlich wie immer eine politisch motivierte Hochzeit. Kaiser Franz hat gehofft, dass er sich mit Napoleon gut stellt, wenn er ihm seine Tochter zur Frau gibt. Marie-Louise ist nach Wien zurückgekommen. Sie ist quasi zu ihrer Familie zurückgekehrt, nachdem ja dieses Kaisertum Frankreich nicht mehr existiert hat. Sie war aber trotzdem noch die Frau Napoleons, und ihr Titel war trotzdem noch, da wusste man selber nicht so genau, Kaiserin der Franzosen. Und deswegen war Marie-Louise so ein bisschen ein Problemfall. Man wusste nicht hierarchisch und protokollarisch, wie man mit ihr umgehen soll. Und deswegen ist man da auch zu sehr lustigen Lösungen gekommen, die man im Buch nachlesen kann.
In Wien war ganz schön was los vor über 200 Jahren beim Wiener Kongress, Katrin Unterreiner. Unsere Hörerinnen und Hörer freuen sich immer, wenn Sie zum Ratsch da sind, weil Sie können so faszinierend über Geschichte erzählen, dass es richtig, dass es auch hängen bleibt, dass man sich dafür interessiert. Die Vorbereitungen fand ich schon mal faszinierend, wenn ich in Ihrem Buch blätter, dass man schnell auch Silberservice Gold vergoldet hat, damit es nach mehr her ausschaut. Also die Vorbereitungen müssen ja gigantisch gewesen sein.
Sie waren gigantisch, aber man musste auch viel tricksen, weil eben nach all diesen Kriegsjahren, das hat ja Unsummen verschlungen, und de facto hatte der Wiener Hof auch kein Geld. Also man war schwer verschuldet und hatte das ganze Hoftafelsilber und Gold im wahrsten Sinn des Wortes zu Geld gemacht. Also wirklich, es wurde vermünzt, eingeschmolzen. Und jetzt sollte man sozusagen die Gäste pompös bewirten, und ist draufgekommen, ja, jetzt haben wir aber überhaupt für so viele Leute kein repräsentatives Tafelgeschirr, das ist ja total peinlich, wie schaut denn das aus? Und dann hatte man die tolle Idee, einfach ein ganz einfaches Porzellanservice herzustellen und das so mit so ganz dünn quasi Gold mit Goldfarbe anzumalen, damit es ausschaut, als würde man von goldenen Tellern speisen. Und das Lustige ist, dass da gibt's ja noch, das ist noch erhalten, und es gibt ja eine Ausstellung auch. Also dieses Buch ist ja parallel zur Ausstellung, die derzeit im Schloss Halbturn zu sehen ist, und da zeigen wir auch dieses vermeintliche Goldservice, wo schon das Porzellan durchscheint. Das war nicht sehr lang haltbar. Also da sind die Spuren zu sehen. Also man hat auch viel getrickst, um zu glänzen, wo eigentlich kein Glanz war, unter Anführungszeichen.
Also immerhin über 100.000 Gäste in Wien erwartet und mussten beherbergt, verköstigt und unterhalten werden. Also da kann man schon auch mal ein bisschen von vergoldeten Tellern essen. Aber sogar der Kaiser ist nicht verschont geblieben. Er musste auch in sein Apartment ein bisschen verkleinern oder zur Verfügung stellen, damit man alle hochrangigen Gäste untergebracht hat.
Ja, also das die Unterbringung hat für große Verärgerung gesorgt, weil erstens einmal die ganze kaiserliche Familie, also nicht der Kaiser und die Kaiserin, aber alle anderen Familienmitglieder, die ganzen Erzherzoge, Erzherzoginnen, mussten ausziehen. Also man hat ja Platz gebraucht in der Hofburg für die Gäste, für den Zar, für den König von Preußen und so weiter, von Dänemark und ja, wer aller da war. Und deswegen musste die ganze übliche Familie ausziehen. Die wurden alle in Schönbrunn untergebracht, haben sehr geschimpft, dass sie da aus der Stadt hinaus müssen. Aber noch schlimmer hat das Personal, also die Hofdamen und Obersthofmeister geschimpft, weil die wurden auch ausquartiert teilweise oder mussten sich, und das war der Gipfel, ein Zimmer teilen dann mit dem anderen. Da waren sie ganz empört und da gibt es ja lustige auch Tagebucheintragungen und Briefe der Beteiligten, die sich furchtbar beschweren, dass sie da jetzt irgendwie zusammenrücken müssen, um Platz zu schaffen für die hohen Gäste.
Das ist ja wie heutzutage, wo dann alle ihre Privatwohnungen freimachen und an Touristen vermieten. So war es ja auch in ganz Wien, dass sich einige Wiener goldene Nase verdient haben. Bei dem Ansturm hat jeder seine Privatgemächer vermietet. Und wenn es noch die kleinsten Zimmer gewesen sind, jetzt nicht nur bei den hochwohlgeborenen Gästen.
Die Wiener sind quasi in die Speisekammer gezogen, den Rest ihrer Wohnung sündhaft teuer natürlich vermietet, weil es war dann irgendwie, hat sich ja gezeigt, dass halt alle nach Wien pilgern, alle Quartier suchen und das hat natürlich die Preise in die Höhe schnellen lassen. Und da haben sich viele Wiener ein schönes Stück Geld verdient, indem sie für die Zeit ihre Wohnung vermietet haben.
Interessant finde ich auch den Taxiservice, den Sie beschreiben, weil die Monarchen, die in der Hofburg gewohnt haben, auf die hat ja natürlich ein persönlicher Fuhrpark mit Kutschern gewartet.
Also das ist eines der faszinierendsten Dinge. Man hat schnell gemerkt, okay, es kann nicht jeder mit seiner eigenen Kutsche in die Stadt hineinfahren, da sind alle Straßen verstopft. Wo sollen die dann parken? Den Platz hat man gar nicht. Und deswegen mussten alle ihre Kutsche vor den Stadttoren in den Vorstädten, hat man so riesige Remisen errichtet, dort mussten alle quasi aussteigen und man konnte dann nur mit quasi so einem Taxiservice dann in die Stadt und für die Zeit des Aufenthaltes dann dieses sogenannte Taxisystem nutzen. Der Wiener Hof, man muss sich das vorstellen, hat 160 Kutschen anfertigen lassen, die alle gleich ausgeschaut haben, damit man diese Kutschen sofort erkennt. Auf der einen Seite war das aus Sicherheitsgründen, das haben Sie ja vorhin auch angesprochen, Frau Kaiser, das war ja auch ein wichtiges Thema. Und nachdem alle in der gleichen Kutsche gesessen sind, wusste man dann von außen nicht, sitzt da jetzt der Zar oder nur ein Sekretär oder eine Hofdame.
Schlau.
Ja, sehr schlau. Also man wusste nicht, wer da wirklich drinnen sitzt. Gleichzeitig war es aber, die waren so dunkelgrün gestrichen und hatten ein Wappen, wusste man, das ist eine Kutsche vom kaiserlichen Fuhrpark für den Kongress. Das heißt, diese Kutschen hatten immer Vorfahrt, die hatten immer sozusagen, mussten nie warten oder sich wo anstellen und bei den Kreuzungen hatten sie Vorfahrt. Also das hatte man dann auch einen Vorteil. Und man hat so Bestellscheine gedruckt und alle Gäste haben diese Bestellscheine ausfüllen können und dem Personal, da gab es ja genug, übergeben und innerhalb von 10 Minuten, das muss man sich mal vorstellen, innerhalb von 10 Minuten stand dann immer eine Kutsche oder ein Schlitten oder was man auch immer haben wollte, stand dann bereit, also das innerhalb von 10 Minuten und hat einen wo auch immer hingeführt und man wurde dann auch überall innerhalb von 10 Minuten wieder abgeholt. Also das war ein wahnsinnig ausgeklügeltes, tolles System, das auch problemlos funktioniert hat. Da waren alle ganz fasziniert, wie toll das organisiert war.
Sehr vorausschauend. Schwierig ist natürlich auch gewesen, das beschreiben Sie auch, es gibt natürlich Befindlichkeiten, wer wichtiger ist und wer über dem anderen steht. Die Ankunft der Gäste finde ich auch ein wichtiges Kapitel, dass man sich da einigen konnte, dass keiner beleidigt ist.
Ja, da hatten wir im Vorfeld lang diskutiert, wie machen wir das? Ja, so, also alle gekrönten Häupter sind da und die Vertreter von denen, die nicht persönlich angereist sind und hohe Fürstlichkeiten und das. Also das war eine echte Herausforderung. Und dann hat man sich gedacht, das geht nicht. Da ist dann immer irgendjemand beleidigt, wenn man gesagt, nein, der Zar von Russland ist wichtiger als der König von Preußen. Da ist schon von vornherein schlechte Stimmung. Und dann hat man einfach beschlossen und da waren dann alle einverstanden, dass es einfach nach Alter geht. Dass es wurscht ist, ob das jetzt der Kaiser, der König oder der Fürst ist, sondern das Geburtsjahr zählt. Und deswegen hat sozusagen dieses Senioritätsprinzip gegolten und der Höchste in der Hierarchie war einfach der Älteste und der Jüngste in der Hierarchie, auch bei den Einzügen, wenn man beim Ball wo eingezogen ist, wer zieht als Erster ein? Und dann hat man sich entschieden, das machen wir jetzt einfach nach Alter und damit waren alle einverstanden und es konnte sich niemand beleidigt fühlen.
Ab September des Jahres 1815 sind dann sozusagen die ersten Gäste sehr spektakulär eingetroffen mit Hofstaat.
Ja, das war im Jahr 1814 schon. Die sind im Herbst
1814 September 1814,
schon.
Genau. Der ja, Wiener Kongress war ja 15.
Ja, und das ging dann eben den ganzen Winter, also von September 1814 bis über sozusagen den Jahreswechsel, die Wintermonate bis zum Juni 1815, obwohl das, wie gesagt, gar nicht so absehbar war. Also ursprünglich hat man sich gedacht, ja, das dauert halt ein paar Wochen vielleicht und hat da große Feste organisiert, aber vielleicht war Kaiser Franz zu großzügig, weil es hat dann allen so gut gefallen, dass sie sozusagen diese Verhandlungen haben sich dann immer mehr in die Länge gezogen und jetzt unterbrechen wir, weil heute Abend ist ein tolles Fest, da müssen wir uns noch umziehen, reden wir morgen weiter. Und so hat das dann irgendwie sich dann immer weiter in die Länge gezogen.
Also der Kongress hat 1814 begonnen, 1815 nach neunmonatiger Verhandlungen und unglaublichen Festivitäten hat er dann einen Abschluss gefunden. Der Gastgeber Kaiser Franz und seine Kaiserin Maria Ludovica, die sind aber, wie Sie vorhin erzählt haben, ein bisschen im Hintergrund gestanden. Sie waren zwar die Gastgeber, sind aber zur Seite getreten und haben den anderen die große Bühne überlassen.
Ja, das ist ganz interessant, weil das liegt wirklich auch in dieser Persönlichkeit von Kaiser Franz. Kaiser Franz war zwar Kaiser, aber eigentlich, das ist halt bei einer Monarchie, wo der Erstgeborene automatisch oder der in der Thronfolge an nächster Stelle steht, automatisch Kaiser wird, der vielleicht gar nicht die Persönlichkeit hat, dem das taugt, da immer an erster, ja, so an vorderster Front zu stehen und zu repräsentieren. Und bei Kaiser Franz war das so. Er war zwar der Kaiser, aber ein extrem eigentlich zurückgezogener, fast schüchterner Mensch, sehr eigentlich eher bürgerlich und er hatte so gar nicht die große Gäste und dieses imperiale Auftreten und er wollte immer nur seine Ruhe haben. Und dieser ganze Kongress war für ihn ein Fiasko eigentlich, weil er es gehasst hat zu repräsentieren. Und er war heilfroh, dass er seinen Außenminister und späteren Staatskanzler Fürst Metternich hat, der ja sehr selbstbewusst war und dem das getaugt hat. Und der hat sehr gerne sozusagen diese Rolle übernommen, da an vorderster Front zu stehen. Und Kaiser Franz hat zwar bei den öffentlichen Auftritten, also hat alle begrüßt und bei den großen Bällen war er da, sonst war aber wenig zu sehen und hat sich sehr im Hintergrund gehalten, weil ihm das gar nicht so zugesagt hat.
Also er war der Gastgeber, aber das Tagespolitische hat dann Fürst Metternich erledigt.
Genau, genau.
Die Kaiserin Maria Ludovica ist in der Geschichte eigentlich leider auch nicht so präsent. Dabei haben sie ja wirklich ein Denkmal gesetzt mit ihrem Buch, was das für eine gebildete, kunstsinnige Frau war und Kaiserin.
Das war so, ja, das war so eine interessante, tolle Frau. Viel jünger, sie war ja schon die dritte Ehefrau. Viel jünger, eine entfernte Verwandte, also auch eine Cousine. Dadurch, dass sie auch Habsburgerin war, eigentlich gebürtig, auch sehr selbstbewusst, sehr gebildet, sehr kunstsinnig. Und dadurch, dass sie sehr selbstbewusst war, hat sie auch ein ja, recht eigenständiges Leben geführt, das ihr getaugt hat mit vielen Reisen und hat da so einen Zirkel von Literaten, also sie war sehr an Literatur in erster Linie interessiert und Goethe war ein großer Verehrerin, weil er ganz baff war, ja, wie gebildet sie ist, dass er sich wirklich auf Augenhöhe mit ihr unterhalten kann. Also sie war da sehr beliebt in so intellektuellen Kreisen, sie hatte nur das große Pech, dass sie wie viele Frauen in der damaligen Zeit ja lungenkrank war. Sie hatte eine ernsthafte Lungenerkrankung und gerade beim Wiener Kongress war das schon so akut, dass sie sehr schwach war und gar nicht so repräsentieren konnte, wie man das erwartet hätte, vielleicht von der Kaiserin von Österreich. Aber nichtsdestoweniger hat sie im Hintergrund eine doch wichtige Rolle gespielt, indem sie auch dadurch, dass sie sehr gebildet war, alle gekannt hat und sehr reflektiert war, als kluge Ratgeberin auch fungiert hat. Und deswegen war sie eigentlich so eine interessante Persönlichkeit, die einfach durch diese schreckliche Erkrankung dann auch früh gestorben ist. Und deswegen ist sie dann in der Geschichte eigentlich vergessen worden, was eigentlich sehr schade ist, weil sie so eine interessante Frau war.
Aber Sie haben sie wieder ein bisschen ans Licht der Öffentlichkeit gebracht. Über Schlüsselfiguren, also über die Frauen unterhalten wir uns ohnehin schon. Die finde ich ja auch alle ganz interessant. Die hatten ja auch ein ganz neues Selbstbewusstsein und haben sich was getraut und waren nicht nur die schönen Frauen, sondern es waren auch die klugen Frauen, die mitgemacht haben bei diesem Wiener Kongress. Ein faszinierendes und sehr charmantes Buch von Katrin Unterreiner, Liebe und Macht hinter den Kulissen des Wiener Kongresses, vor kurzem gerade im Überreuter Verlag erschienen. Und da ist auch ein Wiener Spottgedicht drin über die wichtigen Herren bei dem Wiener Kongress. Er liebt für alle Alexander von Russland, er denkt für alle Friedrich Wilhelm von Preußen, er spricht für alle Friedrich von Dänemark, er trinkt für alle Maximilian von Bayern, er frisst für alle Friedrich von Württemberg, er zahlt für alle Kaiser Franz. So wird es wohl gewesen sein, Katrin Unterreiner.
Genau so war es.
Und der Strippenzieher war eigentlich Fürst Metternich.
Das stimmt. Fürst Metternich war wirklich die zentrale Figur und er hatte den Beinamen Kutscher Europas nicht zufällig, sondern ganz zurecht bekommen. Also er hat die Fäden in der Hand gehabt. Er war die Figur, um die sich alles vordergründig gedreht hat und war eine ganz spannende Persönlichkeit.
Und er hat auch sozusagen den Kaiser Franz vertreten. Er war aber ein Deutscher eigentlich, ein Gebürtiger.
Das ist das Spannende und das ist auch so ein ganz wichtiges Merkmal dieses Wiener Kongresses. Ganz am Beginn haben wir darüber geplaudert, was den Kongress außergewöhnlich gemacht hat und auch erfolgreich gemacht hat. Das war eben erstens, dass man das besiegte Frankreich mit an Bord oder ins Boot geholt hat. Und das Zweite, das hat sicher eine große Rolle gespielt, diese Nationalitätenfrage stand überhaupt nicht im Vordergrund. Das kann man sich heutzutage bei diesen ganzen nationalen Konflikten kaum vorstellen. Das ist etwas geworden, was so unsere Zeit und Geschichte und Politik bestimmt. Das hat damals gar nicht so eine große Rolle gespielt. Und das merkt man einfach in den ganzen Verhandlungen und das was da sicher dazu beigetragen hat, dass das so war, ist, abgesehen davon, dass diese ganzen Königreiche ja noch keine nationalen Königreiche oder Kaisertümer waren, das war eine Dynastie, die dann geherrscht hat und da wurden dann die Grenzen recht flexibel verschoben und egal, welche Bereiche das umfasst hat oder nicht. Und der ganze diplomatische, sage ich jetzt einmal, das diplomatische Korps, das heißt, die ganzen Diplomaten waren eigentlich jetzt nicht, also Sekretäre, Minister, Diplomaten, Vertreter, waren ja nicht Landsleute sozusagen der Monarchen, sondern die haben sich einfach die besten in diesem Job und diesem Beruf ausgesucht und engagiert. Das heißt, es war gar nicht wichtig, wo der Sekretär des russischen Zaren geboren war, sondern nur, dass das ein guter Diplomat ist. Und interessant ist, dass die meisten Diplomaten, also die führenden Diplomaten, waren Deutsche. Also der Nesselrode war der führende Diplomat des Zaren von Russland und eben Metternich ist ja in Trier geboren. Das war damals ein Kurfürstentum, ein kirchliches Kurfürstentum. Er ist schon sehr früh, so wie auch sein Vater, war eigentlich studierter Jurist und ist schon sehr früh in die Dienste der Dynastie Habsburg getreten. Das war halt damals eine führende Dynastie, ein super Arbeitgeber, großer Arbeitgeber, mächtiger Arbeitgeber. Das ist so, wie wenn man heute in eine große, bekannte internationale Firma geht und hat dann dort Karriere gemacht. Also der bedeutendste österreichische Staatsmann war kein Österreicher.
Aber das ist auch wieder ein europäischer Gedanke, dass man eigentlich eine Nation vertritt.
Genau. Und dann saßen die halt am Verhandlungstisch und es war sozusagen das Thema der Nation gar nicht interessant, sondern es ging um Interessen. Wo lagen welche Interessen? Und vielleicht ist das auch ein ganz wichtiges Element, warum man viel sachlicher und nüchterner gewisse Dinge besprechen konnte.
Und auch bei Metternich war eine wichtige Frau an der Seite, die nicht nur seine vielleicht Geliebte war, sondern auch eine gute Beraterin war. Und diese Frauen sind ganz wichtig in ihrem Buch.
Gerade im Fall von Metternich war das Problem, dass es nicht nur eine war, die eine wichtige Rolle gespielt hat.
Sie haben auch gut recherchiert.
Fürst Metternich war ein Frauenliebling, sagen wir mal so. Er hat natürlich eine Ehefrau an seiner Seite gehabt, eine aus einem ganz prominenten österreichischen Adelshaus, eine geborene Kaunitz. Ihr Großvater war schon Minister bei der großen Kaiserin Maria Theresia, also die hatten einen großen Namen und sie hat sicher auch einen großen Anteil an seiner tollen Karriere gehabt, hat ihm den Rücken freigehalten und er hat daneben, weil das eher so eine Karriere, Hochzeit, Beziehung und Ehe war, hat er immer wieder wechselnde Geliebte gehabt, hat sich ständig in irgendwelche Frauen verliebt. Das war aber eine Zeit, wo man das nicht heimlich gemacht hat, sondern das war eine Zeit, wo gerade in Adelskreisen es üblich war, man hat aus dynastischen oder wirtschaftlichen Gründen geheiratet und deswegen haben alle so ihre Geliebte gehabt, das hat zum gelebten Alltag gezählt, das war jetzt nichts Geheimes, also das war gelebter Alltag. Und zur Zeit des Kongresses hatte Metternich eine große Liebe, das war die Wilhelmine, Herzogin von Sagan. Und gleichzeitig war aber in Wien auch seine Ex-Geliebte, die Katharina Bagration, mit der er war vorher Botschafter in Dresden und da hat eine Beziehung mit der Katharina Bagration gehabt, auch mit ihr ein Kind gehabt, eine Tochter gehabt, die dann auch bei ihm gelebt hat. Und diese zwei Frauen, das war natürlich etwas pikant, dass beide dann in Wien waren und da eine wichtige Rolle gespielt haben. Aber Wilhelmine von Sagan, und das ist mir ganz wichtig, das ist eigentlich fast der Hauptgrund, warum ich diese Ausstellung kuratiert habe im Schloss Halbturn und dazu dieses Buch geschrieben habe und dafür sehr lange recherchiert habe, einfach weil ich finde, dass die Bedeutung der Frauen komplett in Vergessenheit geraten ist.
Und nachdem wir jetzt bloß noch eine Minute Zeit haben, bevor die Elfer-Nachrichten beginnen, finde ich, hat die Wilhelmine mehr Zeit verdient und wir raten
unbedingt einfach
nach den Elfer-Nachrichten weiter. Sie können das machen, was auf dem Wiener Kongress auch war, eine kleine Kaffeepause und dann unterhalten wir uns gleich weiter. Ja. Katrin Unterreiner bei mir zu Gast mit einem tollen Buch, Liebe und Macht hinter den Kulissen des Wiener Kongresses.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Liebe und Macht, das ist heute unser Thema. Wir schauen hinter die Kulissen des Wiener Kongresses, beziehungsweise Katrin Unterreiner, die wunderbare Autorin und Historikerin, hat das gemacht und ein faszinierendes Buch geschrieben über diesen Wiener Kongress. Denn der Wiener Kongress wird so von einer ganz neuen Seite beleuchtet. Sie erzählt in dem Buch von prägenden Persönlichkeiten, Glamour und rauschenden Festen, aber auch von Spitzel und Intrigen. Und im Fokus stehen in dem Buch bislang oftmals übersehene Frauen, die einen wichtigen Einfluss damals hatten bei allen Gesellschaftsschichten von Kaiserinnen über adeligen Salonieren bis hin zu Dienstmädchen und Kurtisanen. Und diesen Frauen hat auch Katrin Unterreiner in dem Buch ein Denkmal gesetzt. Und darüber unterhalten wir uns gleich.
Katrin Unterreiner, in den Akten der Geheimpolizei, so schreiben Sie, hätte es einen Bericht gegeben, dass Metternich bis vormittags um 10 geschlafen hat, dann für mehrere Stunden zur Wilhelmine von Sagan geseufzt hat und dann war der Tag schon fast rum und dann waren die Abendgesellschaften. Also die Wilhelmine war schon sehr präsent auf dem Wiener Kongress.
Ja, genau, das stimmt. Das war so sein Tagesablauf. Das Lustige ist, dass viele überhaupt nicht verstanden haben und gemeint haben, der arbeitet ja gar nichts und das ist ja überhaupt und die typisch unter Anführungszeichen Österreicher, obwohl er ja gebürtig aus Trier war und faul und vor allem die preußische Delegation war immer total entsetzt, dass er dann nie zu irgendwelchen Besprechungen erscheint und lang schläft und dann sonst irgendwo sich vergnügt. Aber gleichzeitig ist dieser Bericht, geht genau in die Richtung, die ich ein bisschen korrigieren wollte, auch mit dem Buch, weil die Frauen in der historischen Nachbetrachtung, Geschichtsschreibung, es haben dann sehr viele Männer darüber berichtet und irgendwie sind die Frauen dann so nach dem Kongress als diese absolute Monarchie wieder erstarkt ist, wo diese selbstbewussten, selbstständigen und selbstbestimmten Frauen, die es ja aus der Zeit Napoleons und mit diesen Idealen der Französischen Revolution gegeben hatte, die dann eigentlich wieder, ja, es hat sich dann wieder ein sehr konservatives Bild, auch Frauenbild durchgesetzt und deswegen ist die Bedeutung von Frauen wieder ein bisschen, ja, in die falsche Richtung erzählt worden. Sie sind dann plötzlich nur so geliebt und Gspusis und ja, so schöner Aufputz, die für nett anzusehen waren. Aber in Wahrheit haben Frauen eine ganz wichtige politische Rolle auch gespielt. Und das möchte ich in diesem Buch auch erzählen.
Was ja auch neu war, die Frauen waren damals auf einmal emanzipierter als zuvor. Ich meine, schön anzogen waren die Herren auch, sie haben ein paar Fotos drin, es waren alle recht aufgemaschelt. Aber welche Funktion die Frauen hatten, das ist in der Geschichte oft vergessen worden.
Das stimmt und gerade beim Wiener Kongress haben die Frauen so eine wichtige Rolle gespielt. Das liegt daran, dass in den Jahren davor eben mit diesen Idealen der Französischen Revolution Frauen ein sehr selbstbestimmtes Leben führen konnten. Sie konnten erben, sie waren auch Regentinnen, Fürstinnen, Regierende von ihren Vätern ererbten Ländereien. Wenn es keine Söhne gegeben hat, das war damals möglich und selbstverständlich. Es waren gebildete Frauen, die sich da auch gesellschaftlich einen Raum geschaffen haben, wo sie eine wichtige Rolle gespielt haben, auf Augenhöhe. Also sie waren wichtige Ratgeberinnen. Man hat sie einbezogen in Gespräche, auf ihre Meinung gehört. Sie saßen vielleicht, um jetzt auf den Wiener Kongress zurückzukommen, sie saßen vielleicht nicht am Verhandlungstisch dann und haben mit unterschrieben die Vereinbarungen, aber sie haben wirklich wesentlich dazu beigetragen, dass sie als wichtige Ratgeberinnen bei vielen Besprechungen einfach mit am Tisch gesessen sind und deswegen die Meinung und damit auch die Entscheidungen der Männer dann ganz entscheidend mitgestaltet und beeinflusst haben. Also sie haben auch Geschichte geschrieben.
Und in diesen Salons wurde ja nicht nur geplaudert und Kaffee gereicht, sondern da gab es auch wichtige Gespräche und da konnte ja auch nicht jeder dabei sein.
Das stimmt. Also der Wiener Kongress, man muss sich das so vorstellen, es gab zwar tagsüber die Besprechungen der Diplomaten, aber die eigentlich wichtigen Gespräche, wie es halt oft so ist, so in amikaler oder familiärer oder ja so privater Gesellschaft, redet man einfach ganz anders als ganz offiziell in einem Festsaal, an einem Verhandlungstisch, wo hunderte Sekretäre herumstehen und man eine Rolle spielen muss. Und deswegen waren diese Abendgesellschaften, die Einladungen am Abend, da könnte man jetzt sagen, oberflächlich, ja, da wurde nur geplaudert und getanzt und gefeiert und getrunken. Aber in Wahrheit war das der Rahmen, wo wirklich die Entscheidungsträger sich so in sehr gemütlicher Atmosphäre da haben da dann nicht so viele Menschen zugeschaut, da konnte man offener reden. Das waren ja auch geschlossene Gesellschaften, man musste eingeladen sein. Und da konnte man dann sehr viel, ja, so hinter den Kulissen besprechen. Und da wurden die großen und wichtigen Entscheidungen eigentlich getroffen.
Ich blätter gerade in Ihrem fantastischen Buch und da steht auch drin, es genügte nicht, König zu sein, um in den Salon Aufnahme zu finden. Man musste auch elegant sein. Aus diesem Grunde waren der dicke König von Württemberg und der garstige König von Dänemark ein für alle Mal ausgeschlossen. Ich finde immer diese Randnotizen der Geschichte so faszinierend. Auch eine bedeutende Frau. Aber Sie haben ja einigen dieser Frauen ein Porträts gewidmet, wie zum Beispiel Caroline Pichler oder Julie Gräfin von Zichy. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Und die ganz bekannt war auch Franziska von Arnstein.
Das war eine ganz, ganz interessante und wichtige Persönlichkeit und zeigt, wie offen die Gesellschaft in Wien eigentlich damals war. Sie kommt ja aus einem sehr bekannten jüdischen Haus, war gebürtig sozusagen aus Berlin, hat dann nach Wien geheiratet, einen jüdischen Bankier. Und das Interessante ist, das war in den deutschen Fürstentümern und auch im preußischen Königreich ja anders. Im Habsburger Reich konnten jüdische Familien oder Personen auch in den Adelsstand erhoben werden vom Kaiser. Die Habsburger Kaiser haben ja immer wieder Geld gebraucht, dringend Geld gebraucht und haben natürlich sehr viele Geschäfte auch mit den großen jüdischen Bankiers gemacht, die damit auch sehr gut verdient haben. Und da wurden dann sehr viele auch in den Adelsstand erhoben und waren damit eigentlich Teil der Wiener Gesellschaft. Und gerade die jüdischen Salons waren sehr wichtig, weil sie galten als die kulturell interessantesten Salons. Da waren sehr viele Musiker und da war Kultur groß und wichtig. Und Fanny von Arnstein war eine der prägenden Persönlichkeiten in dieser Zeit in Wien. Und da gibt's sehr, sehr interessante, spannende und lustige Beschreibungen auch ihrer Salons und ihrer Gäste. Und da habe ich eben ein paar sehr, sehr nette, lustige Beschreibungen, die auch spannend sind, die man auch im Buch nachlesen kann.
Wie haben Sie eigentlich recherchiert? Weil die Frauen sind eigentlich gar nicht so erwähnt worden. Es war wie immer in der Geschichte, es waren die Männer und ihre politischen Entscheidungen. Sie haben ja schauen mit uns gemeinsam hinter die Kulissen des Wiener Kongresses. Über die Frauen zu recherchieren war, glaube ich, dann komplizierter. Außer zum Beispiel die Tagebücher der Lulu von Thürheim.
Ja, ein paar Tagebücher sind ja publiziert worden. Also da gibt's ja einige Frauen, die da auch wirklich ja am Spielfeld waren, unter Anführungszeichen, die ihre Memoiren geschrieben haben, die dann auch publiziert wurden. Also das kann man nachlesen. Aber ganz spannend ist, also da hatte ich großes Glück, ist, dass es einen privaten Nachlass, also von Nachfahren aus dem Hause Habsburg, dass dieser Nachlass jetzt übergeben wurde dem Staatsarchiv, und ich hatte das große Glück und die Möglichkeit, diesen Nachlass zu sichten. Und da sind ganz, ganz viele Briefe eben von Marie-Louise, der damals noch Ehefrau von Napoleon, die eben für den Kongress auch nach Wien zurückgekommen ist und da eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Und die war eine unglaublich spannende und sehr witzige Frau. Und diese Briefe, die sie geschrieben hat an einen Onkel, wo sie sehr viel erzählt und ja, das ein sehr lebendiges Bild auch des Kongresses bietet und ganz viele neue Einblicke, weil genau diese Perspektive war gar nicht so bekannt. Und das war eine ganz tolle neue Quelle, die ich da in dem Buch erstmals erzählen darf.
Die Marie-Louise hat mich ja auch fasziniert. Die hat sich was getraut. Die hat den Napoleon auf Elba sitzen lassen, war froh, wenn er nicht mehr kam, hat dann sich anderweitig liiert und Kinder bekommen, war insgesamt dann, glaube ich, dreimal verheiratet.
Das ist eine ganz spannende Frau. Und und dieser Wiener Kongress ist so eine Zäsur in ihrem Leben gewesen. Und deswegen finde ich, ist dieser Wiener Kongress nicht nur politisch so wichtig, sondern ja auch für so viele Menschen höchstpersönlich. Und das ist das, was mich immer interessiert. Ja. Eine ganz wichtige Zeit. Die Marie-Louise kam zurück und hat einfach diese selbstbewussten, wichtigen, bedeutenden Frauen, Wilhelmine von Sagan, ihre Schwester Dorothea, Katharina Bagration, da gab es so viele spannende Frauen, die ihr vorgelebt haben, dass sie ihr Leben selbst gestalten. Sie lassen sich scheiden, wenn sie mit einem Mann unglücklich sind und heiraten neu. Sie gestalten ihr Leben selbst. Sie nehmen ihr Leben in die Hand und es bestimmt nicht der Vater, es bestimmt nicht der Ehemann, es bestimmt nicht der Bruder, sondern sie selbst. Und das hat sie gesehen in Wien beim Wiener Kongress und hat sich gedacht, also Entschuldigung, wenn die das können. Das nehme ich für mich auch in Anspruch und hat einfach ganz wichtige Entscheidungen getroffen in diesen Monaten des Wiener Kongresses, die ihr ganzes Toll. Leben neu eine ganz neue Wendung gegeben haben. Und das freut mich sehr, dass ich diese Geschichte erstmals in dem Buch erzählen darf.
Und viele andere von vielen anderen interessanten Frauen, aber wo viele gekrönte Häupter sind und wichtige politische Entscheidungen getroffen werden, da wird auch ganz schön gespitzelt. Und darüber unterhalten wir uns gleich weiter. 9 Monate lang hat der Wiener Kongress stattgefunden. Da wurde politisiert, da wurden rauschende Feste gefeiert. Es sollte alles kein Ende nehmen, hat es dann aber doch. Aber es wurde auch intrigiert. Nicht nur politisiert und unglaublich viel gespitzelt. Es waren ja auch genug wichtige Persönlichkeiten da und gekrönte Häupter, Katrin Unterreiner. Und sie haben ein tolles Exponat, eine Original-Chiffre-Einrichtung des Wiener Kongresses zum Entschlüsseln chiffrierter diplomatischer Korrespondenz. Ist auch in der Ausstellung in Schloss Halbtürn zu sehen.
Das stimmt, das ist unglaublich spannend und das ist toll, dass sich das bis heute erhalten hat. Ja, das war ganz, ganz wichtig. Es gab ja schon vor dem Kongress eine eigene Abteilung zur Bespitzelung der Diplomaten in Wien, also der diplomatischen Korrespondenz. Die wurde ja oft auch verschlüsselt geschrieben und damit man das irgendwie so entschlüsseln kann, ja, gab es so Einrichtungen, wo man so mit einem Code dann das entschlüsseln konnte. Also das ist ganz spannend, wie das funktioniert hat. Und da so viele, ja, gekrönte Häupter, Diplomaten, Politiker in Wien waren und es um so viel ging, ja, und nichts weniger als die Neuordnung Europas, hat dann Metternich mehr oder weniger nicht nur diese Abteilung mit den Spitzeln aufgestockt, sondern sie haben auch ganz viel, eigentlich Personal angeheuert. Also in jedem Apartment, das von einer Gesandtschaft angemietet wurde oder wo ein Sekretär von irgendwem gewohnt hat. Also entweder das Kammermädchen oder der Kutscher oder der Diener oder wer auch immer war sicher ein bezahlter Spion und da wurden dann die Berichte immer abgegeben und somit war Metternich immer bestens informiert, wer redet mit wem und über was und also das war so mehr oder weniger die so eine hinter den Kulissen hat sich's viel mehr abgespielt als mehr oder weniger auf der Bühne, wo sehr viel gemauschelt wurde, sehr viel intrigiert wurde, Allianzen geschlossen wurden heimlich und dann wieder verworfen. Also es war es hat sich viel hinter den Kulissen abgespielt und Spione haben eine große Rolle gespielt.
Und von diesen Spitzelberichten sind dann noch viele erhalten?
Jein, muss man sagen.
War alles geheim.
Nein, es ist sehr viel erhalten, Gott sei Dank, aber leider nur in Form einer Abschrift. Es gab eine Publikation, also diese ganze, ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, Tausende, Abertausende, zigtausende Spitzelberichte, die einmal publiziert wurden, die abgetippt wurden und publiziert wurden und die, Gott sei Dank, weil die Originale sind dann bei einem Brand leider großteils verbrannt, aber es geht ja im Endeffekt um den Inhalt und der Inhalt ist Gott sei Dank noch erhalten. Und das ist unglaublich komisch, wenn man das nachliest. Das ist also spannend auf der einen Seite, aber auch sehr unterhaltsam.
Es ist auch in Papierkörben gewühlt worden und die Prinzessin von Sachsen zum Beispiel hat in ihren Briefen alle Figuren oder alle Personen verschlüsselt. Jeder hatte einen Namen. Metternich war Krautfeld. Ja, genau. Und auch nett, das ist ja auch erspitzelt worden, der Metternich selber, der war nicht nur ein begeisterter Tänzer und hat mit allen Damen geflirtet, der hat sogar eine Liste seiner Favoritinnen angelegt, die natürlich auch das Interesse der Spitzel erweckt haben, weil die Damen ja auch eine wichtige politische Position gehabt haben.
Absolut, also das war ganz wichtig, also gerade diese Ebene war ganz wichtig, da ging es oft gar nicht so sehr, was da besprochen wurde, sondern, und da war Metternich selbst nicht ausgenommen, welcher Monarch, welcher Sekretär, welcher Diplomat hat auf wen ein Auge getroffen, mit wem trifft er sich, das hat schon sehr viel bewirkt, also da war man ständig beobachtet und da hat dann jeder versucht, seine Schlüsse daraus zu ziehen und gerade so die Favoritinnen, aber das gab's, diese Listen gab es ja nicht nur über den Metternich, sondern eigentlich vor allem eben die wichtigen sozusagen Persönlichkeiten und Entscheidungsträger. Also gerade der Zar von Russland war total überwacht, der König von Preußen, obwohl der so zurückhaltend war, der hat ja sehr getrauert um seine kurz davor verstorbene Ehefrau, die er, obwohl es ja dort eigentlich in diesen Kreisen eher so organisierte und politisch motivierte Hochzeiten gab, aber der König von Preußen war, hat seine Frau sehr geliebt, ist davor verstorben und er war so halb in Trauer und ist auch wenig ausgegangen. Aber die Julie Zichy hat es ihm dann angetan und deswegen hat man die dann besonders beäugt. Ja, die hat dann sicher auch einen Einfluss auf ihn gehabt. Und deswegen waren so auch amoröse Verwicklungen haben dann eine große politische Bedeutung bekommen.
Ein großes Kapitel widmen Sie natürlich auch, der Kongress tanzt, diesen rauschenden Festen, man hört sich Blätter gleich durch, da muss ja alles in Dimensionen gewesen sein, die man sich heutzutage kaum vorstellen kann. Also allein die tägliche Verköstigung, es war jeden Tag was los.
Ja, unglaublich. Also es gab jeden Tag große Essen, jeden Tag große Bälle, Empfänge. Und das Besondere, und das fand ich so lustig, und das war für die Stimmung des Kongresses so entscheidend. Man muss sich vorstellen, bei den großen Festen und Bällen gab es natürlich persönliche Einladungen. Da konnte man kein Ticket kaufen in dem Sinn und hingehen, sondern man musste eingeladen sein und eine Einladung vorweisen beim Eingang. Aber diese Kontrolleure haben erkannt, dass man eigentlich ein gutes Geschäft machen kann, wenn man diese Einladungen sozusagen nimmt man ab und dann steht dann schon ums Eck jemand, der ein gutes Trinkgeld gegeben hat, dem kriegt man dann diese Einladung und deswegen man ist draufgekommen, dass eigentlich doppelt so viele Leute wie eingeladen waren auf diesen Bällen waren und auch Leute, wo man sich denkt, na, ob das jetzt die Fürstin sowieso ist und das heißt, es konnte, wer ein bisschen Trinkgeld hatte und ein Kleid, das er anziehen konnte, konnte jeder kommen. Und das Besondere war, man brauchte eben kein tolles, teures Ballkleid, sondern es gab viele Maskenbälle. Und es war vor allem für die Fürstinnen und Prinzessinnen ganz schick, sich als Bäuerin zu verkleiden oder als Dienstmädel oder als Wäscherin und dann auf den Maskenball zu gehen. Und das haben sich natürlich dann die echten Wäschermädel sozusagen zunutze gemacht. Und deswegen, das sagen auch die Chronisten, man wusste nie, ob man mit einer Fürstin oder der Bäckerstochter tanzt. Aber das hat dem Ganzen offensichtlich so eine ganz besondere Atmosphäre, ausgelassene Atmosphäre gegeben. Vielleicht war es deswegen nicht so steif wie sonst. Und das haben gerade die Fürsten sehr zu schätzen gewusst, dass das eine ganz außergewöhnliche Atmosphäre war. Und das hat es wirklich. Das ist so ein ein Moment in der Geschichte, das hat es vorher nie gegeben und nachher nie und wieder gegeben. Nachher
auch nie mehr. Es sind lauter Operettenthemen, auch viele Filmthemen. Sie machen ja auch gerade über diese ganze Zeit des Wiener Kongress beraten Sie ja auch eine Filmserie. Aber lustig finde ich auch, dass natürlich der Kongress im September 1814 angefangen hat und man dachte, nach ein paar Wochen ist vorbei. Und dann war schon Winter und man musste die Leute auch irgendwie beschäftigen. Und dann gab es dann Schlittenfahrten, auch sehr komisch.
Ja, natürlich. Und man darf nicht vergessen, eine Schlittenfahrt geht ja nur, wenn es frisch geschneit hat. Das heißt, da musste man auf einen ordentlichen Schneefall warten. Und wenn dann genug Schnee war, ganz schnell das organisieren, weil das konnte am nächsten Tag schon wieder weggeschmolzen sein. Also das war eigentlich sehr aufwendig. Und da gab es eine Schlittenfahrt, die muss unglaublich, also da berichten alle, da haben sogar die Zeitungen darüber berichtet, die muss unglaublich prächtig gewesen sein, wo man auch diese ganzen Prominenten so aus erster, ja, so ganz von aus der Nähe gesehen hat, die sind dann sozusagen durch die ganze Stadt mit diesen Kutschen, vergoldete Kutschen mit so Glöckchen, und da gab es ein ganz tolles Programm, das habe ich auch im Buch detailliert beschrieben, das ist wahnsinnig schön. Da kann man so richtig eintauchen in diese Zeit und das nachvollziehen, was so die Faszination auch dieser großen Feste war.
Für Ihr Buch haben Sie auch so die Essens- bzw. die Lebensmittellieferung für eine große Redoute in der Hofburg für 10.000 Personen entdeckt. Kathrin Unterreiner zum Beispiel, 300 Pökelzungen, 60 Rehschlegel, 150 Fasane, 40 kalte Pasteten, 30 Eimer Limonade, 400 Liter Kaffee, 50 Maß Milchgefrorenes und so weiter. 90 Gugelhupfe. Unglaublich, was da getrunken und gegessen worden ist. Und die mussten ja alle verköstigt werden. Der Bratenmeister, die Hofköche, die Küchenträger, die Kesseltreiber, der Oberhofzuckerbäcker, alle waren im Einsatz. 9 Monate lang.
Ja, da war in der Hofburg ein ziemliches Gewusel, wie man hier sagen würde. Ja, da war was los. Also das sind wirklich Größenordnungen und Ausmaße, die unglaublich sind. Ja, was man da organisiert hat, und zwar tagtäglich. Also das waren Größenordnungen, die lassen einen staunen.
Sie sagen im Prinzip, bis Mai 1815 beliefen sich die Kosten der Hofwirtschaftskammer für all diese Gäste auf 8 Millionen Gulden. Das könnte man jetzt umrechnen, so schreiben Sie, auf 200 Millionen Euro.
Oh. Ja, also da hat man dann so eine Vorstellung, ja, was das alles gekostet hat. Also enorme Summen, aber es war halt ein ganz wichtiges Ereignis und es war wichtig für Kaiser Franz auch, ja, zu zeigen, wir Habsburger, wir sind die führende Dynastie, wir schaffen sowas, also wir sind ein mächtiges und glänzendes Kaiserhaus. Also das war so eine PR-Aktion, dass die dann solche Ausmaße annimmt, hat er sich nicht gedacht. Ja. Aber da konnte er nicht mehr zurück.
Wie oft auch bei privaten Festen, als Mahl hat es begonnen, ein Fest ist geworden, ja, kaum weiß man wie. Ein Liebling am Anfang von allen Gästen und Zuschauern war ja Zar Alexander I. von Russland. Das hat sich dann aber gewandelt. Er muss ja auch ein Fäscher gewesen sein.
Na, also wenn man die Fotos gab es ja keine, die Porträts anschaut, also die Abbildungen, also das ist niemand, den man heute als einen wahnsinnig fashion Mann bezeichnen würde. Aber gut, jede Zeit hat ihren eigenen Geschmack und er galt als fescher Mann und hat eine gute Figur gehabt. Vor allem aber, er war sehr charmant und er war total leutselig. Also er hatte auch keine Berührungsängste. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen, wo, wenn man sich überlegt, wenn ein Staatsbesuch kommt, ja, was da alles abgeriegelt ist und 5000 Sicherheitspolizisten alles sichern und abriegeln. Das gab es damals nicht. Die sind ja die ganze Zeit auch zu Fuß durch die Stadt und in der offenen Kutsche durch die Stadt. Also das waren ja wirklich Prominente noch zum Anfassen im wahrsten Sinn des Wortes. Also da gab es nicht so ein Sicherheitsdenken damals und solche Vorkehrungen. Und er hat sich auch gern unter das Volk gemischt und das hat man auch gewusst und war auch nicht nur auf Hofbällen, sondern auch beim Heurigen und im Wirtshaus. Und also er war sehr, wie gesagt, ein Monarch zum Anfassen. Aber ja, man hat dann immer mehr mitbekommen, dass seine politischen Forderungen vielleicht auch mit eine Rolle spielen, dass der Kongress so lang dauert und doch, ja, jetzt wird's dann langsam mühsam mit all diesen Gästen und das muss doch eigentlich ein Vermögen kosten. Also so langsam ist es auch der Bevölkerung gedämmert. Und deswegen von der anfänglichen Popularität, das hat sich dann so ein bisschen gewandelt, die Gunst der Bevölkerung. Ja, das stimmt.
Und warum hat der Wiener Kongress dann viel länger gedauert als angenommen, statt ein paar Wochen vom September 1814 an dann 9 Monate bis zu seinem dann doch sehr raschen Ende?
Ja, das ist eine gute Frage, einfach weil sich diese Verhandlungen so in die Länge gezogen haben, weil ja, sehr viele Staaten, allen voran der Zar von Russland, hat dann plötzlich Forderungen gestellt, von denen im Vorfeld nichts bewusst war. Dann hat auch der König von Preußen plötzlich gesagt, nein, und übrigens Sachsen will ich mir einverleiben. Dann haben wir gesagt, na ja, aber das geht jetzt nicht. Und irgendwie haben sich dann immer so neue Konflikte politischer Natur aufgetan, die auch sehr langsam besprochen wurden und das hat man oft vertagt, einfach weil sich alle so wohl gefühlt haben in Wien. Es war für eine Auszeit, das schreiben auch alle, in Wien, das ist wie Urlaub und da ist es so lustig und es haben sich alle zu wohl gefühlt und das ist eben auch diese Atmosphäre, die eine wichtige Rolle gespielt hat und ich habe mich eben bemüht in dem Buch auch diese Stimmung einzufangen und zu beschreiben und ein Gefühl zu geben, was das Tolle war, dass sich alle so wohlgefühlt haben und dass das dann eben so lange gedauert hat. Und dann gab es die große Zäsur, als Napoleon sein Exil auf der Insel Elba plötzlich verlässt und plötzlich wieder in Frankreich auftaucht und da haben
das
dann
ist das Kapitel, das heißt bei Ihnen großer Schock und es war für alle dann auf einmal, man hat Napoleon eigentlich vergessen, warum er sich eigentlich getroffen hat, ist manchmal in den Hintergrund getreten, der Napoleon war auf St. Helena und gut war's und seine Gemahlin war auch in der Hofburg oder in Schönbrunn und auf einmal taucht Napoleon wieder an, aber das können Sie besser wieder auf und das können Sie besser erzählen.
Ja, das war wirklich ein Riesenschock, weil man dachte natürlich, der sitzt da jetzt auf der Insel Elba und aus ist es. Aber Napoleon wollte sich nicht so schnell geschlagen geben und hat sozusagen sein Exil verlassen, kam nach Frankreich. Das hat man am Anfang gar nicht so ernst genommen. Man hat sich gedacht, na ja, was will der da jetzt? Aber die ganzen Königlichen, der wieder eingesetzten Bourbonen, die königlichen Truppen, die ihm entgegengeschickt wurden, haben sich nach kürzester Zeit sozusagen ihr alter General und Kaiser und da hat sich dann gesehen, dass da noch eine große Treue Napoleon gegenüber war. Das war die große Zeit und jetzt ist es so eine unsichere Zeit für uns Franzosen und eigentlich die Bourbonen wollten wir doch gar nicht mehr. Und also langer Rede, kurzer Sinn, sie haben sich mit ihm verbündet und er ist quasi mit offenen Armen in Frankreich empfangen worden und ist da sozusagen, statt dass das die Armeen aufgehalten hätte, hat sie sich ihm angeschlossen und er ist nach Paris gezogen und da haben sich dann alle gedacht, ui, jetzt müssen wir was machen, da können wir ja nicht zuschauen und dann haben alle eigentlich ganz schnell Wien also verlassen, um sozusagen dann noch einmal ein Heer aufzustellen, um Napoleon endgültig sozusagen zu besiegen, was dann schlussendlich auch stattgefunden hat.
Napoleon ist aus der Verbannung zurückgekommen und die rauschenden Feste haben dann ihr Ende gefunden, nämlich der Wiener Kongress auch, Katrin Unterreiner.
Ja, das ging dann ganz schnell. Auf der einen Seite muss man sagen, es waren eh schon alle etwas erschöpft und müde nach all diesen intensiven Monaten. Aber Napoleon, der dann wieder sozusagen eine reale Gefahr dargestellt hat für Europa, da mussten dann alle sofort reagieren. Und damit war der Kongress eigentlich dann, da ist es dann ganz plötzlich ganz schnell gegangen.
Und was wurde dann beschlossen? Und es war ja auch kompliziert. Es musste ja jeder sozusagen seine Unterschrift und sein Siegel unter den Vertrag setzen.
Ja, das war gar nicht so einfach. Und das finde ich ganz spannend, wie das eigentlich wirklich stattgefunden hat, wie man damals so einen Vertrag zustande gebracht hat, dass der auch gültig ist. Weil, wie gesagt, die gekrönten Häupter haben ganz plötzlich mit ihren Vertretern und wichtigsten Diplomaten und Sekretären die Stadt verlassen, um eben nach Hause zu fahren, um sozusagen alles vorzubereiten für die große Entscheidungsschlacht gegen Napoleon. Man hat sich eigentlich zu 90% schon geeinigt gehabt, was jetzt sozusagen neue Grenzziehungen anlangt oder neue, ja, also was halt im Wiener Kongress so alles dann schlussendlich bestimmt wurde. Und weil sie abgereist sind, das finde ich ganz spannend, das musste dann alles geschrieben werden in mehreren Variationen, also Ausfertigungen, es muss ja dann jedes Land ein Exemplar bekommen. Und das finde ich spannend, das ist ein großer, großer Vertrauensbeweis gewesen. Sie haben blank unterschrieben, also diejenigen, die sozusagen unterschrieben haben in Vertretung ihrer Länder, die sozusagen die Vollmacht hatten zu unterschreiben oder auserkoren waren, die haben blank unterschrieben und haben, und das war eigentlich ganz ein absolutes Novum, ihr Siegel in Wien lassen. Das man hätte ja alles damit machen können. Ja. Ja, also das war ein unglaublicher Vertrauensbeweis,
ja.
Dass man gesagt hat, okay, wir vertrauen den österreichischen Beamten, wir haben das besprochen, wir haben hier blank unterschrieben und wenn all diese Zettel, war ja alles handgeschrieben, wenn diese Zettel dann fertig geschrieben sind, das wird dann mit so Schnüren gebunden und diese Schnüre dann sozusagen mit dem Siegel fixiert. Also das war eine tolle Sache. Nur ein Land hat sich geweigert, das Siegel da zu lassen.
Ja.
Das verrate ich jetzt aber nicht, wer das war.
Das ist nett von Ihnen, danke schön.
Das muss man dann im Buch nachlesen.
Hat mich aber auch sehr amüsiert, steht auch erst am Schluss. Aber das ist dann letztendlich doch alles gut ausgegangen.
Alles gut ausgegangen, ja.
Und dieser Vertrag hat aus dem Alten ein neues Europa gemacht und hat durch dieses Gleichgewicht der Großmächte, so schreiben Sie es, für eine lange Friedensperiode gesorgt. Und da kriege ich fast ein bisschen Gänsehaut, weil auch all die fröhlichen Dinge, die hinter den Kulissen stattgefunden haben, über die wir gerade gesprochen haben, und auch die Intrigen und die ganzen Geschichten, die wir nur annähernd erzählen konnten, trotzdem war das ein Kongress, der Frieden gebracht hat für lange, lange Zeit.
Das war wirklich außergewöhnlich. Es gab wirklich permanent in Europa kriegerische Auseinandersetzungen, so hat man Konflikte gelöst. Und dieser Wiener Kongress hat es geschafft, einen Frieden festzulegen, der wirklich grosso modo 100 Jahre Bestand hatte. Und das war in der damaligen Zeit eine unglaublich lange Zeit. Also der nächste große Weltkrieg war ja dann eben erst genau 100 Jahre später der Erste Weltkrieg. Bis dahin gab es dann immer wieder kleine Auseinandersetzungen, aber es hat der große europäische Frieden dann 100 Jahre gehalten und das war schon eine enorme Leistung und das macht auch den Wiener Kongress zu etwas ganz Besonderem.
Und Sie haben das auch ganz besonders geschildert. Über alles konnte man natürlich nicht sprechen. Man sollte sich unbedingt, wenn man sich noch weiter interessiert, dieses Buch holen, Katrin Unterreiner, Liebe und Macht, hinter den Kulissen des Wiener Kongresses im Überreuter Verlag erschienen. Und dazu gibt es noch die Ausstellung in Schloss Halbturn in diesem Jahr. Also es gibt viel zu sehen, viel zu lesen und viel zu erfahren für diesen Wiener Kongress, über den ich jetzt viel mehr erfahren habe, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Wir haben auch sehr nette Mails bekommen, dafür bedanke ich mich, was das für eine spannende Zeit war. Und Sie haben es sehr spannend und sehr schön erzählt. Ich bedanke mich herzlich bei Katrin Unterreiner.
Ich bedanke mich. War schön, mit Ihnen zu plaudern. Danke.
Für Gott.